herzlich willkommen beim Podcast der Kirche im Upper Room. Cool, dass du mit dabei bist. Wir freuen uns ganz besonders über unser neues Monatsspecial, den Upper Room Gottesdienst. Als verschiedene Werke im Upper Room kommen wir einmal im Monat zusammen, leben Gemeinschaft und hören starke Inputs von unterschiedlichen Gastsprechern. Lass dich davon auf deinem Weg mit Jesus inspirieren und hab viel Spaß beim Hören.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch nochmal von meiner Seite. Schön, euch alle zu sehen, mit euch zusammen zu sein. Und ich möchte euch auch im Zoom alle herzlich begrüßen, die ihr mit am Start seid, wegen Krankheit oder der Corona-Welle oder was auch immer, warum ihr zu Hause bleiben musstet. Schön, dass ihr da seid. Und genau, also im Sinne auch dieses Gebetstages für verfolgte Christen, passt es, dass wir heute weitergehen, weil wir werden uns heute mit einem auch wirklich denkwürdigen und besonderen Kapitel beginnen zu beschäftigen. Und wie ihr schon seht auf der PowerPoint, geht es heute in die nächste Runde in Kapitel 9. Wir werden uns heute es ist schwer, das so zu sagen, aber tatsächlich würde ich das einfach mal so raushauen, die wichtigste Begegnung mit Jesus seit und die bedeutsamste und einflussreichste Begegnung mit Jesus seit Menschengedenken anschauen. Ja, die Geschichte dieser Person, die wir uns anschauen werden, die hat wirklich das Angesicht der Welt verändert. Ist heute noch total aktuell. Wir werden das ein oder andere für unser Leben daraus ableiten. Und man kann das, glaube ich, wirklich so sagen. Wir werden uns die Bekehrungsgeschichte eines der bedeutsamsten und prägendsten Männer der Geschichte anschauen. Und wie ich finde, die spannendste Persönlichkeit, wenn man das so sagen kann, ich haue hier so ein paar Sachen raus, ja, die spannendste Persönlichkeit des Neuen Testamentes anschauen. Ihr könnt natürlich, wenn ihr bibelfest seid und die Straße nach Damaskus schon mal gehört habt, dann könnt ihr natürlich euch denken, wir werden heute über den Apostel Paulus nachdenken. Er war der größte Missionar des Neuen Testamentes. Er war der Apostel zu den Heiden. Er hat das Evangelium von Jesus Christus, ja, kurz nachdem Jesus gestorben, auferstanden ist, hat er das Evangelium ja bis an die damals Enden der Erde verbreitet. Und diese Nachricht des Kreuzes, ja, diese Nachricht des Kreuzes, wo wir Befreiung, Freiheit, Vergebung, wahres Leben finden, ja, diese Nachricht hat er in die damals bekannte Welt getragen. Er hat das Neue Testament geprägt, große Teile des Neuen Testamentes selber geschrieben. Und interessanterweise, ja, wir wissen, Lukas, der Schreiber der Apostelgeschichte, er war mit ihm unterwegs. Und von daher, er hat eben nicht nur selber Briefe geschrieben, sondern er hat das Neue Testament einfach maßgeblich geprägt durch seine Theologie der Gnade. Wegen ihm verstehen wir überhaupt erstmal so richtig, was Gnade ist und warum Gott ein gnädiger Gott sein kann. Wegen ihm verstehen wir das Evangelium theologisch, weil er zum Beispiel den Römerbrief geschrieben hat. Wir verstehen die Gedanken, die Fortführung des alten Bundes im neuen Bund, ja, und wir verstehen Erwählung und so weiter. Und bei all dem, was ich so zu seiner Einführung sagen kann, ist er nicht nur Theoretiker und Theologe, wie man jetzt vielleicht denken mag, sondern er ist tausende Kilometer gereist und er hat selber viel gearbeitet, hart gearbeitet, war immer mit Menschen zusammen. Er war ein Menschen, also wenn man so seine Briefe liest, jemand, der Menschen geliebt hat, interessanterweise bei seiner Biografie. Er hatte eine große Bereitschaft für Gott zu leben, zu leiden. Er ist für ihn gestorben und das mal so, um die Szene zu setzen für Apostel Paulus. Und ich möchte beten für dieses Wort heute, dass es unsere Herzen, dass Gott es nutzt, um unsere Herzen zu berühren. Jesus, und ich danke dir, dass du heute Morgen hier bist. Und Herr, ich danke dir, dass du, so wie du diesem Saulus von Tarsus begegnet bist, Herr, und so lebendig, wie du ihm entgegengetreten bist auf seinem Weg ohne dich, Herr, so kannst du uns heute noch begegnen. Da, wo wir gottlos ohne dich unterwegs sind, da, wo wir vielleicht dich aus dem Fenster geworfen haben, da, wo wir vielleicht dich noch gar nicht überhaupt kennengelernt haben, da kannst du uns genauso begegnen, wie du Saulus von Tarsus begegnet bist. Und darum bete ich heute, ich bete, dass du redest, und ich danke dir, dass dein Wort lebendig ist. Amen. Wir lesen, ihr Lieben, Apostelgeschichte, Kapitel 9, die Verse 1 bis 5. Saulus führte weiterhin einen wütenden Kampf gegen die Jünger des Herrn. Er drohte ihnen mit dem Tod und war entschlossen, die Gemeinde auszurotten. Auch in Damaskus wollte er die Anhänger der neuen Lehre aufspüren, um sie alle, Männer wie Frauen, in Ketten nach Jerusalem zu bringen. Zu diesem Zweck wandte er sich an den Hohepriester und bat ihn um Briefe mit einer entsprechenden Bevollmächtigung, die er den Synagogen in Damaskus vorlegen wollte. Als er nun nach Damaskus unterwegs war und die Stadt schon fast erreicht hatte, leuchtete plötzlich vom Himmel her ein Licht auf. Von allen Seiten umgab ihn ein solcher Glanz, dass er geblendet zu Boden stürzte. Gleichzeitig hörte er, wie eine Stimme zu ihm sagte: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? Fragte Saulus. Die Stimme antwortete: Ich bin der, den du verfolgst. Ich bin Jesus. Soweit für heute. Lass mich das nochmal kurz euch vor Augen führen, in eigenen Worten, was ist passiert. Dieser Saulus, der jetzt hier uns in Kapitel 9 über den Weg läuft, er ist derjenige, der bei dem Tod von dem ersten christlichen Märtyrer Stephanus, er war dabei. Und er hat die Leute angefeuert, ihn zu töten. Er hat die Mäntel gehalten und er hat eingewilligt und die Leute haben ihn gesteinigt und der Stephanus ist gestorben an diesem Tag. Und es ist eine Verfolgung ausgebrochen über diese erste Gemeinde, und dann haben wir auch schon davon gehört, dass ein zweiter der Diakone, also einer der Leiter der Gemeinde, auch wahrscheinlich an diesem ersten Tag der Verfolgung gestorben ist. Und zwar ist das Nikanor gewesen. Und sehr wahrscheinlich ist Saulus auch da mit dabei gewesen, hat das gut gefunden. Und von diesem Tag an dem Stephanus gesteinigt worden ist, Nikanor gestorben ist, ist die Gemeinde in Jerusalem so richtig massiv verfolgt worden. Und ich kann mir vorstellen, dass so, wenn jetzt diese Christen der damaligen Zeit an die Verfolgung und an Stephanus und an Nikanor und an ihre Situation denken, ja, dann haben sie Saulus vor Augen. Ja, das wissen wir auch aus den späteren Berichten, Kapitel 9, ja, da kommen wir später zu. Ja, aber wir wissen, dass Saulus, dieser Typ, ja, der jetzt Jesus begegnet, dass er wahrscheinlich das Gesicht der Verfolgung war. Er war derjenige, der hinter all dem gesteckt hat. Und wahrscheinlich war sein Name jedem Christen der damaligen Zeit bekannt, auch über Jerusalem hinaus. Und sein Name stand für Leid, stand für Gefängnis, für Folter, für Tod und für Verfolgung. Und wisst ihr was? Ich hab ein hochgeistliches Bild für uns, um das so ein bisschen zu verdeutlichen. Ja, er war der Anakin Skywalker, für die unter uns, die Star Wars kennen. Aber mir ist dieses Bild irgendwie so nachgedacht, so, ja, das passt eigentlich ganz gut. Ich weiß nicht, ob ihr die Star Wars Filme kennt. Anakin Skywalker war der junge Sith-Schüler vom Imperator. Ich weiß, ich steige zu tief ein, aber habe euch da wahrscheinlich abgehängt. Er war der junge Sith-Schüler des Imperators, hat die Seite gewechselt. Das passt da nicht mehr so ganz, man kann das nicht alles übertragen, ist mir bewusst. Und er hat die Jedi verfolgt. Und er hat sie dann alle umgebracht. Und irgendwie so wie der Anakin Skywalker, ja, so der verlängerte Arm des Imperiums war, so war wahrscheinlich Saulus auch so bekannt, leidbringend und todbringend, wie Anakin Skywalker das gewesen ist. Und der Hohe Rat ist dann das Imperium. Naja, gut, das ist jetzt führt vielleicht zu weit. Naja, auf jeden Fall ist es so, dass Saulus sich dann, weil er in Jerusalem gemerkt hat, okay, die Christen sind alle geflohen. Wir haben die Berichte von Philippus gehört und Samarien hat Erweckung erlebt und die Bewegung des neuen Weges des Evangeliums, dieser christlichen Sekte der damaligen Zeit, bewegt sich aus Jerusalem mit der Welle der Verfolgung hinaus. Und Saulus sagt, das kann nicht sein. Ja, in seinem blanken Hass gegen diesen neuen Weg, gegen diese neue Sekte des Christentums sozusagen, innerhalb des Judentums, ja, geht er zum Hohen Rat und sagt, Leute, wir werden die auch in Damaskus verfolgen und werden sie zurückbringen und ich werde dem Ganzen ein Ende bereiten. Ja, so wahrscheinlich, kann ich mir vorstellen, hat er das formuliert. Und dann hat er sich Briefe geben lassen und war auf dem Weg nach Damaskus. Und mitten auf diesem Weg, kurz vor der Stadt, mit seinen Gefolgsleuten, mit denen er unterwegs war, ja, passiert auf einmal dieser Moment, von dem wir gerade gelesen haben. Ja, es kommt ein Blitz, ein Licht vom Himmel, das so hell gewesen sein muss, dass er physisch blind geworden ist in diesem Moment. Ja, und es hat ihn umhüllt und dann hat er Jesus gesehen. Und dieser, wisst ihr, erinnert ihr euch an die Formulierung von Stephanus? Dieser Gott der Herrlichkeit, God of Glory. Dieser Gott der Herrlichkeit, der tritt ihm auf einmal in seiner Herrlichkeit entgegen. Und er fällt vom Pferd, ja, und ist wie tot. Und beugt sich wie tot diesem Gott der Herrlichkeit. Und Jesus selbst, er fragt ihn, Saulus, warum verfolgst du mich? Und ich mag mir vorstellen, dass in diesem Moment, weil, wie wir sehen werden, Saulus ja tiefgehend theologisch gebildet war, in diesem Moment machte auf einmal alles Sinn. Ja, er hat sich geirrt. Also in diesem Moment machte alles Sinn, was er aus der Tora, aus dem Alten Testament kannte. Alles, was die Christen glaubten, machte auf einmal Sinn, weil er diese Begegnung mit Jesus hatte. Und er kannte die Prophetien des Alten Testamentes, er kannte das alles und er dachte, ich bin es, der mich geirrt hat, der sich geirrt hat. Und er fällt wie tot auf den Boden. Das ist auch ein krasses Bild dafür. Und Jesus wird sein Herr in diesem Moment und er erlebt das, was er in seinem Hass den Christen verwehrt hat. Gnade. Das erlebt er selbst. Eine unfassbare Begegnung mit Jesus. Und von da an nimmt die Geschichte seinen Lauf, wie wir später sehen werden. Lass uns ein bisschen noch einsteigen. Wir werden wahrscheinlich bis zum Ende des Jahres in Kapitel 9 noch bleiben. Einfach weil es schön ist. Danke, Heidi. Und genau, lass uns Saulus mal ein bisschen anschauen. Wer war diese Persönlichkeit? Ich habe ein paar Eckpunkte zusammengetragen. Also Saulus ist geboren in Tarsus, in einer Stadt in der Südtürkei, eine Hafenstadt. Und seine Familie war eine Familie von Pharisäern. Und es ist interessant, wie diese Familie überhaupt dorthin gekommen ist. Und sehr wahrscheinlich ist sie bei einem der jüdischen Aufstände gegen die Römer dort vertrieben worden, möglicherweise versklavt worden und in Tarsus angesiedelt worden. Und der junge Saulus wurde dort geboren. Und man fragt sich, warum er römischer Staatsbürger ist. Wir wissen, er hat die römische Bürgerschaft bekommen und seine Familie hat die nicht. Man konnte aber zur damaligen Zeit eben diese Bürgerschaft kaufen. Ja, und dann damit sich ganz viele Privilegien mit einkaufen. Also als römischer Bürger hat man diverse Privilegien, die einen erhaben macht über den Menschen, die dieses Recht sozusagen nicht hatten. Zum Beispiel ein Recht auf Gerichtsbarkeit und so weiter. Und von daher, der Gedanke, das weiß man nicht ganz genau, ist, dass wahrscheinlich Saulus eben als Sohn dieser vertriebenen Pharisäer, die möglicherweise versklavt worden sind, römisches Staatsbürgerrecht bekommen hat, weil sein Papa sich vielleicht als Sklave, das ist die Theorie, die ich mal so raushauen würde, sein Papa sich freigearbeitet hat als Sklave und dann sich das römische Staatsbürgerrecht gekauft hat. Und dann ist Saulus da reingeboren und hat das automatisch auch bekommen. So, das mal so daneben. Dann ist Saulus in seiner Jugend, wahrscheinlich als Kind, sehr früh auch zurückgekommen nach Jerusalem und ist in Jerusalem an die beste Uni seiner damaligen Zeit gekommen. Also er war schon privilegiert als römischer Bürger. Er war privilegiert im Rahmen seiner Herkunftskultur als Jude, weil seine Eltern Pharisäer sind. Und dann ist er an die beste Uni seines Landes gekommen und hat bei einem Professor namens Gamaliel, der wahrscheinlich bekannteste Professor seiner Zeit, wenn man das so ausdrücken darf, ja, Gelehrter im Judentum, Mitglied des Hohen Rates und so weiter, dort eben Theologie studiert. Und wir können sehen, dass allein nur durch diese Eckpunkte, du dir vorstellst, dieser Mann, dieser junge Mann, ja, der war aufgesetzt für ein in der damaligen Zeit sehr erfolgreiches Leben. Ja, er war gebildet in der Tarsus, in der Stadt, die war griechisch geprägt durch das griechische Weltreich, das sich weit vorher ausgedehnt hat. Und diese Stadt war griechisch geprägt, er sprach entsprechend auch griechisch, er hat die griechische Philosophie mitbekommen, er hat die griechische Kultur und Lebensart mitbekommen, er hat aber gleichzeitig auch eben das Judentum tiefgehend studiert, hat die jüdische Kultur kennengelernt durch den Hintergrund seiner Familie und hat auch noch das römische Staatsbürgerrecht gehabt. Also er war wirklich gebildet, kulturell unterwegs, er kannte Theologie, die Tora und war wirklich aufgesetzt für ein sehr, sehr, sehr erfolgreiches Leben. Lass uns mal kurz drüber nachdenken, wer war dieser Gamaliel? Ja, einfach weil es Spaß macht. Wir haben ihn nämlich in Kapitel 5 in der Apostelgeschichte auch schon kennengelernt und ich habe das gelesen, ich mag die Bezeichnung sehr. Ich finde, Gamaliel ist begegnet uns und er ist ein netter Sünder. Ja, weil, wisst ihr, das fand ich sehr spannend. Gamaliel begegnet uns in Kapitel 5 und zwar wurden die Apostel, sie wurden verwarnt und ins Gefängnis geworfen und dann hat der Engel sie aus dem Gefängnis geholt. Sie dürfen das Evangelium nicht predigen und der Engel befreit sie aus dem Gefängnis. Am nächsten Tag kommen sie wieder vor den Hohen Rat. Alle sind erstaunt, warum seid ihr aus dem Knast raus? Wir haben euch gestern eingesperrt. Hört auf jeden Fall auf, das Evangelium zu predigen. Und dann überlegen sie, was machen wir mit ihnen? Und Gamaliel steht auf und er sagt, hey, wisst ihr was? Wenn dieser Jesus der ist, der er behauptet zu sein, dann werden wir als Menschen ihn überhaupt nicht stoppen können. Aber wenn er das nicht ist, ja, dann wird das sowieso im Wasser verlaufen. So wie bei, und dann zitiert er, bringt er noch zwei Prediger des Judentums der damaligen Zeit, die auch irgendwie so Revoluzer waren, Judas und Teudas. Könnt ihr nachlesen, Kapitel 5. Und das waren wahrscheinlich irgendwelche Prediger, die zur damaligen Zeit auch mit aufgestanden sind und Menschen hinter sich versammelt haben und es ist dann einfach im Wasser verlaufen. Und es ist interessant, weil weißt du, nur weil jemand einen guten Rat, der jetzt gerade das Evangelium nicht hindert, gibt und in menschlicher Weisheit unterwegs ist und total gebildet ist, wie dieser Gamaliel, ja, das macht ihn noch lange nicht zu einem Christen. Das ist total spannend, weil wir sind oftmals auch irgendwie so, wenn wir Menschen sehen, oh, die sind gebildet und die geben gute Ratschläge, weißt du, und es sind Menschen, die, weißt du, die behindern noch nicht mal, vielleicht noch nicht mal aktiv das Evangelium. Aber dennoch müssen wir vorsichtig sein. Es gibt keine ethischen Christen. Weißt du, du wirst nur Christ, nicht durch gute Ratschläge oder durch ein gutes moralisches Verhalten oder durch Weisheit, sondern Errettung für deine Seele wirst du auch nicht durch deine guten Taten vollbringen. Errettung für deine Seele wirst du rein ausschließlich erhalten, wenn du dich vor dem Kreuz beugst von Jesus Christus. Das ist der Ort, wo Vergebung, wo Vergebung für jeden Menschen zu finden ist. Aber nicht dein netter Ratschlag, dein gut gemeintes Wort, deine guten Taten oder irgendwas wird dich vor Gott rechtfertigen. Und so können wir manchmal beeindruckt sein von der Weisheit und von der Eloquenz und von der Bildung von einzelnen Persönlichkeiten. Aber lass uns nicht den Fehler machen zu sagen, ja, möglicherweise ist er ist vielleicht Christ, weil er so klug ist oder weil irgendwas anderes da ist. So wie bei Gamaliel. Er war ein netter Sünder, aber auch nicht mehr. Christ wirst du nur, errettet bist du nur, wenn du dein Leben Jesus Christus anvertraust. Das ist Gamaliel. Also dort hat er gelernt. Letztendlich sagt Gamaliel eigentlich nicht mehr als, möglicherweise ist Jesus Gott, möglicherweise auch nicht. Das werden wir sehen. Am Ende des Tages, so weise ist es letztendlich nicht. Und es macht ihn nicht zu einem Christen. Also, Saulus hat bei diesem Gamaliel gelernt. Und gleichzeitig, und das kann auch aus seiner Familiengeschichte kommen, war Saulus ein Handwerker von Beruf, ein Zeltmacher. Und wir wissen auch aus der Apostelgeschichte, dass er deswegen auch finanziell autark war, an manchen Orten auch sehr stark in dieser Profession unterwegs war, manchmal auch von Gemeinden unterwegs bezahlt worden ist für seinen Dienst, je nach Situation. Aber er hatte diesen Beruf in der Hinterhand und konnte sich auch irgendwie letztendlich darauf ein Stück weit verlassen, wenn es notwendig war. Und er in Pionierdiensten unterwegs war. Also, total spannend, ihn zu sehen. Er war in jungen Jahren sehr gebildet. Er konnte mit seinen Händen arbeiten. Er kannte verschiedene Kulturen, verschiedene Sprachen, Theologie, Philosophie. Ja, war talentiert, hatte eine Leiterschaftsbegabung. Das war Saulus. Also eine ganz, ganz spannende Persönlichkeit. Und er marschierte so seinen Weg. Ich kann mir vorstellen, vielleicht schielte er so ein bisschen auf den Hohen Rat und dachte sich, wow, irgendwann werde ich dieses Land mitprägen als Mitglied dieses Hohen Rates. Hammer. Und dann kommt diese Begegnung, diese Damaskusstraße und ist ein Wendepunkt. Und ich bin darüber gestolpert nochmal so richtig und möchte da stehen bleiben und möchte fragen, warum war dieser Saulus, der so gut aufgesetzt war für sein Leben, warum war er so wütend? Da stand ein im Text selber in der neuen Genfer steht, er war, was war genau die Formulierung? Er führte einen wütenden Kampf. In anderen Übersetzungen steht, er schnaubte und tobte. Ja, er war hochgradig emotional. Warum war er das? Warum war er, was hat ihn so getriggert, dass er Tod, Leid, Verfolgung, Gefängnis, Folter benutzt hat, um diese Gemeinde in die Knie zu zwingen. Ich möchte ein bisschen drüber nachdenken mit uns. Lass mal stehen. Warum war er so wütend? Wir können auch das natürlich nicht hundertprozentig nachvollziehen, aber meine Sicht darauf ist folgende. Ja, da ist diese neue Sekte im Judentum, diese Christen, die sind da. Und dann sind innerhalb dieser Christen auch noch dieser Stephanus. Und wir wissen, Stephanus war ein griechischsprachiger Christ. Ja, er war ein und wisst ihr, diese Gruppierung in der damaligen jüdischen Gesellschaft der griechischsprachigen Juden, die waren sowieso verhasst. Und diese Typen, die sowieso verhasst waren, die finden jetzt Jesus und die predigen, dass man nicht mehr im Tempel anbeten muss, dass man Schweinefleisch essen darf, also so ungefähr impliziert, damals noch nicht, später aber schon, dass man keine Opfer mehr bringen muss, dass Jesus das einzige Opferlamm ist und damit gefährden sie diese Kultur der damaligen Zeit, die gesamte Gesellschaftsform der damaligen Zeit. Und auch das System, in dem ein Saulus, für das er perfekt aufgesetzt war. Ja? er war derjenige, er war der goldene, der Star des Judentums. Haben wir gerade gesehen. Er war derjenige, er war der Anakin Skywalker des Imperiums. Ja, er war derjenige, der möglicherweise, wer weiß, ja, im Hohen Rat, er hätte einer der Führer und Lenker dieses Volkes sein können. Er hätte das Volk mitbringen, also was auch immer ihn motiviert hat, ob das Macht war oder ob das Wohlstand war oder ob das Anerkennung, er war perfekt aufgesetzt, diese Ziele zu erreichen. Und jetzt kommen die sowieso verhasst sind, weißt du? Die Juden sowieso noch, die sowieso so irgendwie so eine Nische in der Gesellschaft einnehmen, die sie alle nicht, die nicht so ganz dazugehörten. Und die finden Jesus und die bringen das ganze Gerüst zum Wackeln, in dem er perfekt floriert hätte. Spannend. Ich glaube, das macht ihn zutiefst wütend. Das macht ihn zutiefst wütend. Es griff seine persönlichen Lebenspläne an. Es griff seinen Stolz an. Es griff seine Familie an. Es griff seinen Professor an, bei der Uni, wo er gelernt hat. Es griff tiefgehend seine Identität. Alles, was er war, griffen diese Christen an. Alles, wofür er stand. Ich glaube, das war sein Trigger. So kurzum gesagt. Und das hat ihn in Rage gebracht. Und es ist interessant, weil wir haben das, wenn man sich mit Verfolgung auseinandersetzt, Christenverfolgung auseinandersetzt, dann ist das ganz häufig einer der Gründe, warum Verfolgung so aufkommt. Wenn eine Gemeinde anfängt, wirklich zu wachsen oder eine Gemeindebewegung wirklich zu wachsen in einem Land, das hat noch nicht mal was, also es merkt auch schon eine einzelne Gemeinde, aber so richtig krass wird das und darauf können wir uns hier auch vorbereiten innerlich. Ja, wenn Christen wirklich aufstehen, wirklich Jesus verkündigen, ja, und viele Menschen zum Herrn finden, dann verändert das persönliche Leben, aber es verändert auch die Gesellschaft und es verändert die Kultur, es verändert die Denke, es verändert die Standfesten unserer Gesellschaft hin, wenn Jesus gepredigt wird und wenn viele Menschen ihn finden. Und das ruft Neid hervor bei dem Establishment, welches auch immer, in welchem Land auch immer. Es ist immer dasselbe Prinzip. Und es ruft hervor, dass das Etablierte, dass das Establishment, das Politische, möglicherweise das Ideologische oder das religiöse Establishment, ja, dass es anfängt, darauf zu schauen, dass es anfängt zu hassen. Es ist ein tiefgründiger Hass gegen das, was hervorkommt, wenn das Evangelium gepredigt wird. Und am Ende des Tages liegt das daran, wenn man es runterkocht, weil das System dem Establishment dient. Es dient einzelnen Personen und ihrer Identität, ihrem persönlichen Weg, ihrem Egoismus. Und wenn die Welt nicht mehr so tickt, wie sie tickt, weil Tausende Jesus finden und weil Tausende Leben verändert werden und weil Tausende Leben auf einmal einen anderen Weg einschlagen, dann ist das letztendlich ein Protektionismus des religiösen, ideologischen oder welchen auch immer Establishment in der Welt. Wisst ihr, warum sind wir überhaupt wütend? Denk mal drüber nach, wann wirst du wütend? Ich glaube, ganz einfach runtergekocht, das ist keine tiefenpsychologische Analyse, aber wir werden wütend, wenn unsere Ziele, die wir uns gesetzt haben, blockiert erscheinen. Dann werden wir zornig. Das ist unsere natürliche Reaktion darauf. Genauso war das bei Saulus in diesem Fall. Ziele blockiert. Und er schnaubt und tobt dagegen. Und wisst ihr, lass uns mal das ein bisschen ins Allgemeine ziehen. Warum ärgern wir uns überhaupt? Warum werden wir zornig manchmal? Warum wirst du manchmal zornig? Ich weiß, ich spreche zu uns, zur Kio, wir werden nicht zornig. Wir werden nicht zornig hier. Nein, natürlich nicht. Aber weißt du, ich glaube, das ist eine urmenschliche Tendenz, die Saulus da auslebt in seiner Reinform und für die er an dem Punkt auch in seinem Leben steht. Wisst ihr, ich drücke das mal provokativ aus. Ja, am Ende des Tages liegt es oftmals darin, dass wir im Mittelpunkt unseres Universums stehen. Und wir Pläne machen für unser Leben. Wir Vorstellungen haben, wie gewisse Dinge funktionieren. Wir Erwartungen an andere Menschen haben. Wir wünschen, dass gewisse Dinge so passieren, wie sie passieren, weil wir uns das so gedacht haben. Und weißt du, wenn Menschen dann auf einmal nicht mehr so funktionieren, wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe, wie es mir dienen würde, wie mein Weg vielleicht eigentlich aussehen würde, dann kann das passieren, dass wir lieben Christen auch manchmal über Leichen gehen. Und dass wir richtig zornig werden. Genauso wie der Saulus, der da wütend, schnaubend und zornig, ja, weil diese Christen ihm all das in Gefahr bringen, was er eigentlich sich vorgestellt und vorgesehen hat für sein Leben. Ganz häufig, wenn ich jetzt meinen persönlichen Zorn in meinem Leben mal angucke, die Situation, in denen ich wütend werde, dann hat es zutiefst etwas, und nicht immer, es gibt auch einen gerechtfertigten Zorn, versteht mich nicht falsch, das ist nicht immer so, das muss man dazu sagen. Es gibt auch einen Zorn, ja, der ist gerechtfertigt und manchmal ist es auch gut, ja, dass man dieses Gefühl verspürt. Aber ganz häufig, in den meisten Situationen, wenn ich mich erwische, meine Ruhe verliere und wütend werde und dieser Zorn aufsteigt in mir, weißt du, dann hat das etwas damit zu tun, dass es nicht so läuft, wie ich es will. Das ist richtig hart. Oder dass es nicht so läuft, wie ich es mir vorstelle. Oder mir gedacht habe. Oder erwartet habe. Oder mir gewünscht habe. Mein Ziel erscheint blockiert. Und ich fange an, zornig zu werden. Wenn Menschen oder die Umstände herum auf einmal nicht mehr mir dienen, und meinem Weg und meinen Zielen dienen. Und es ist krass zu sehen, wie wir dann auf einmal bereit sind, über Leichen zu gehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und auf einmal unsere Moral, auch unsere christliche Nächstenliebe total weg ist. Weil dieser blanke Egoismus manchmal einfach raustritt und hervorkommt. Das ist ganz schön krass. Das ist ganz schön krass. Und deswegen würde ich sagen, dass dieser tiefsitzende Ärger in unserem Leben und Zorn in unserem Leben oftmals mit einem ganz tiefsitzenden Egoismus zu tun hat. Natürlich nicht bei uns. Und ich glaube, ein Stück weit steht diese Straße nach Damaskus auch dafür. Ja, das war das, was mein Take, ja, was Saulus an dem Punkt erlebt hat. Dieser junge, gut aufgesetzte, erfolgreiche junge Mann, der nächste Superstar des Judentums werden sollte, der alles dafür getan hat, hart gearbeitet hat, sieht sich auf einmal in Gefahr. So schnell ist die Gemeinde gewachsen. So eine Auswirkung hat das Evangelium von Jesus, diesem gekreuzigten Messias, auf einmal in der Gesellschaft. Ja, dass dieses jahrtausendealte System in Gefahr ist. Ist auch gleichzeitig eine ganz schöne Hoffnung, oder? Das ist auch, was wir uns auch wünschen. Ja, dass Gesellschaft richtig verändert wird da draußen, weil Jesus hineinkommt. Und dem entgegen steht ein Gott, der sagt, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen. Lass das mal in deine wütende Seele, in den wütenden Teil deiner Seele hineinfallen. Denn der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben als Lösegeld gebe für viele. Und das ist die Perspektive, die mir in meinen Situationen, in denen ich wütend werde, richtig krass hilft. Ja, wenn ich auf Jesus schaue, dann erlebe ich, wie er mir dient. Und auf einmal, ja, wie in so einem übernatürlichen Moment, verändert sich mein Ziel. Und es geht nicht mehr so sehr darum, und das ist auch ein Prozess, ja, dass alle mir dienen, sondern ich sehe, wie Jesus mir gedient hat. Und ich beginne ganz bewusst, meine Gedanken zu verändern. Ich folge meinem Herrn. Und die Menschen und die Umstände und meine Familie und die Situation und dies und dies und dies muss nicht mehr mir dienen, sondern ich kann der Diener sein für alle anderen. Ich glaube, weißt du, dass diese Einstellung des Dienens total revolutionär ist für unser Leben. Und gerade wenn wir über Zorn und, ja, wir sind ja nie zornig, aber wenn du über deine Situation, die Ausnahmesituation, wenn du mal zornig wirst, nachdenkst, ja, dann ist das der Schlüssel dafür, das möchte ich ja heute sagen. Ja, weil nämlich dein Ziel nicht mehr ist, sie müssen mir dienen, du musst mir dienen und ich bin in Gefahr, wenn du nicht mehr so funktionierst, wie ich das gerade brauche. Also wenn du dich ärgerst und wenn du zornig bist, dann zeigt das häufig, dass du gerade möchtest, dass dir gedient wird. Kannst mal mitnehmen und mal drüber nachdenken. Nicht immer. Es gibt auch gerechtfertigten Zorn. Nicht falsch verstehen. Gibt es auch. Ne? Ganz klar. Ja? Aber wenn du wütend wirst, stell dir mal kurz die Frage, halte mal inne und sag mal, okay, warum bin ich jetzt wütend? Bin ich wütend, weil irgendwie was nicht so läuft, wie ich das gerade will? Okay, was würde Jesus jetzt tun? Wie würde er jetzt dienen in der Situation? Wie kann ich jetzt dienen? Und auf einmal merkst du, oh, das Ziel ist nicht mehr, dass sie mir dienen, sondern ich kann dienen. Und auf einmal, bumm, geht der Zorn. Ich möchte nochmal lesen, Johannes 13, ab Vers 12. Einfach weil unser Herr so glorreich ist und weil er es uns modelliert hat, Leute. Nachdem Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hatte, zog er sein Obergewand wieder an und kehrte an seinen Platz am Tisch zurück. Leute, unser Herr, ich sage das immer wieder, wenn ich diesen Text lese, unser Herr, der Gott und Schöpfer des Universums, zog sein Obergewand aus. Und wir sind, weißt du, und kniete sich nieder vor seinen Jüngern, um an die Füße ranzukommen. Und wir selber, wir wollen immer, dass alle uns dienen, oder? Wir wollen immer, dass alle Situationen und Menschen, und weißt du, wir sind so in Gefahr, wenn auf einmal mal jemand eine Einstellung hat, die mir nicht dient oder die anders ist als meine, ja, und ich irgendwie meinen Weg nicht weiter verfolgen, möglicherweise nicht mehr verfolgen kann. Weißt du, aber unser Herr, der hat sein Obergewand ausgezogen, um seinen Jüngern die Füße zu waschen und zu dienen. Und dann sagt er, versteht ihr, was ich eben getan habe, als ich euch die Füße wusch? Fragte er sie. Ihr nennt mich Meister und Herr und das mit Recht, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und Meister, Klammer auf, der Gott des Himmels und der Erde, der Schöpfer des Universums, Klammer zu, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit ihr auch so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Denkt daran, ein Diener ist nicht größer als sein Herr und ein Bote ist nicht größer als der, der ihn sendet. Weißt du, wir lernen das bei Leben im Geist. Es gibt einen ganz einfachen Weg, wenn du merkst, dass du zornig bist, ja, schnaubst und tobst und wütend wirst. Es gibt einen einfachen Weg und das ist der Weg der Buße. Es ist der Weg des Bekennens vor Gott. Es ist der Weg zu sagen, Herr, bitte verzeih mir. Es tut mir leid. Ich möchte ein Diener sein. Und es wird dein Leben verändern, glaub mir. Ich erlebe das selber. Die Damaskusstraße ist eine Straße, diese Erfahrung auf der Straße nach Damaskus ist eine Erfahrung der Wendepunkte. Und ich gehe da jetzt gar nicht so tief rein, ich möchte es einfach nur so ein paar Punkte kurz nennen. Wir werden im Kapitel 9, wird uns das nochmal weiter begegnen. Aber ich möchte uns das mal, weißt du, dieser Moment, dieser eine Moment, wo Jesus Saulus entgegentritt, weißt du, und er merkt, dass er sich geirrt hat am Ende des Tages. Ja, ich glaube, das ist auch so ein entwaffnender Moment für seinen Zorn gewesen ist. So, auf einmal war es alles klar, so wow. Und weißt du, wie diese Straße, wie diese Erfahrung und Straße der Wendepunkte auch ist, ja, das schauen wir uns nochmal einen kurzen Moment an. Und zwar ist auf der einen Seite ein hochpersönlicher Moment. Es ist ein ganz, 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 weißt du, Saulus, und deswegen glaube ich, dass es auch so einprägsam war, er war auf einem persönlichen Rachefeldzug. Das war noch nicht mal der Rachefeldzug, ja, wo er beauftragt oder instrumentalisiert worden war, es war persönlich. Er persönlich ging zum Hohen Rat. Er persönlich war es, der Ambitionen hatte, die Christen zu verfolgen, morden und zu töten, ins Gefängnis zu werfen und so weiter. Er persönlich war angegriffen. Er persönlich war unsicher. Er persönlich wollte das Judentum zu der damaligen Zeit schützen. Es war hochpersönlich und deswegen war das auch so ein persönlicher Wendepunkt. Und er wurde von einem Mann des Zorns, ein Mann, der in Rage war, der vielleicht auch verletzt war, ein Mann, der andere verletzt hat, ein Mann, der Tod und Leid gebracht hatte, ja, und über Leichen für seine Ziele gegangen ist, hin wurde er zu einem Mann, der sich ganz für Gott einsetzt, komplett verändert, komplett weich geworden im Herzen. Ein Mann, der bereit ist, selber ins Gefängnis zu gehen und im Gefängnis schreibt von Freude und Glück schreibt im Gefängnis. Ein Mann, der bereit ist, selber für seine Beziehung zu seinem Gott, der ihm dort begegnet, zu leiden wie kaum ein anderer. Und ich glaube, es liegt daran, dass er Gnade erlebt in seiner reinen Form. Paulus ist auch der Apostel der Gnade, der für diese Gnadenbotschaft steht. Und er ist derjenige, der eben, weil er die Gemeinde so sehr verfolgt hat, persönliche Schuld auf sich genommen hat. Und weißt du, er verfolgte die Gemeinde und es ist spannend, ja, weil Jesus sagt nicht, tritt ihm nicht entgegen und sagt, hey, warum verfolgst du meine Gemeinde? Was sagt er? Er sagt, warum verfolgst du mich? Wenn Christenverfolgung da ist, dann ist es im Kern auch diese geistliche Dimension, dass Jesus selbst verfolgt wird. Und für Saulus in diesem Moment der Bekehrung sieht er, ich habe zwar die Christen verfolgt, aber eigentlich ist es Jesus, den ich verfolgt habe. Und ich habe deswegen persönliche Schuld gegenüber Jesus auf mich geladen. Und das ist krass, wenn Gott dir entgegentritt. Das ist richtig krass. Und ich glaube, in diesem Moment, also das ist auch ein bisschen interpretiert, aber ich weißt du, diese Formulierung, Saulus, Saulus, warum verfolgst du mich? Das war nicht Saulus, Saulus, weißt du, so, warum verfolgst du mich? Bam, Blitzdonner vom Pferd und so, erstmal fertig machen, weißt du? Sondern da war Gnade drin. Weißt du, und so begegnet Gott uns auch. Wenn wir uns auf der Damaskusstraße befinden, wenn wir zornig sind, so, wenn wir unsere Ziele verfolgen, wenn wir vielleicht in Bereichen unseres Lebens gottlos sind, dann ist Gott nicht der Gott, der sagt, hier, boom, ja, sondern er schaut und spricht dich an, Saulus, Saulus, warum verfolgst du mich? Ich glaube, da war ganz viel Gnade bei allem Blenden und all dem, ne? Und da war Gnade in der Stimme von Jesus. Ansonsten hätte er ihn auch einfach gleich mit einem Blitz, bumm, vernichten können. So. Ich glaube, da war ganz viel Liebe und ganz viel Gnade drin. Und in dem Moment zerschmilzt dieses Herz von Saulus, das so hart war und so zornig war. Ja, und er merkt, okay, ich sofort in dem Moment einer Sekunde, glaube ich, sobald er Jesus gehört hat, warum verfolgst du mich? Er merkt, ich bin es, der sich irrt. Ich, gebildeter, stolzer, arroganter, meine Ziele verfolgender Typ, ich bin falsch. Und ich habe persönliche Schuld auf mich geladen. Und da ist ein Gott, der nicht so ist wie ich. Ich bin derjenige, der alle für meine Ziele eingekerkert hat, aber Gott, der alle Rechte hätte, das mit mir zu tun, der tritt mir entgegen. in Liebe und Gnade. Und das ist so eine gute Botschaft, Leute. Weil wenn du dich auf dem Holzweg befindest oder auf der Straße nach Damaskus, manchmal in manchen Bereichen unseres Lebens ist das so. Weißt du, dann ist da nicht ein verdammender und strafender und, weißt du, dich büßen lassender Gott, sondern ist da ein Gott, der dich aufnimmt und dich einlädt, umzukehren. Manchmal dramatisch, manchmal weniger dramatisch, aber es ist immer ein Gott der Gnade, ein Gnadenangebot für uns. Und das ist so besonders und so anders, als wir Menschen sind. Es ist dienend. Und es ist gleichzeitig auf dieser Straße nach Damaskus ein zutiefster theologischer Wendepunkt. Paulus, der vom Gesetz geprägt war, erlebt Gnade. Und gleichermaßen erlebt er noch etwas anderes, und das werden wir auch weiter ausbauen. Es bildet die Grundlage für seine ganze Theologie. Dieser eine Moment bildet die Grundlage für seine Theologie der Gnade. Sie bildet die Grundlage für seine Theologie der Erwählung, in der er nicht sagt, oh Gott hat einen souveränen Plan, ich kann mich nicht ändern. Er wusste genau, was passiert, wenn er seinen freien Willen ausübt, weißt du, dann Mord, Zerstörung und so weiter. Und Gott hat das alles gesehen, zugelassen, bis zu diesem einen Punkt. Dann tritt er ihm entgegen und sagt, du wirst ein Werkzeug in meiner Hand sein. Und es bildet die Grundlage für seine Berufung. Und er findet Sicherheit da drin. Und er findet Kindschaft da drin in Gott. Und ich finde das krass, weil ihn das, glaube ich, auch durchträgt. Und haben wir so ein bisschen Schiss vor dieser ganzen Frage von Gottes Souveränität und der Frage von, wow, ja, wo hat Gott wirklich diesen einen Masterplan oder diesen souveränen Plan? Wie souverän ist Gott und wie viel freien Willen habe ich? Ja, da haben wir so ein bisschen Bammel vor dieser Frage oftmals, weil wir nicht genau wissen, wie wir da umgehen können. Ich glaube, Paulus war sich da sehr klar. Auf diesem einen Moment hat das begonnen, ja, dass seine Theologie der Souveränität Gottes auf einmal da war. Und weißt du, ich glaube, er hat genau etwas erlebt. Und zwar hat er erlebt, was Jesus in Johannes 15 gesagt hat. Er hat Folgendes gesagt: Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt, hör dir das mal an. Das ist ziemlich autoritär. Ich habe euch dazu bestimmt, zu gehen und Frucht zu tragen. Frucht, die Bestand hat. Wenn ihr dann den Vater in meinem Namen etwas bittet, wird er es euch geben, was auch immer es sei. Und ich glaube, weißt du, das hat so eine Sicherheit in Paulus Leben hineingelegt, dass er bereit war zu leiden, dass er bereit war, in dieser Beauftragung unterwegs zu sein, dass er bereit war, sein Leben von dem Moment an anders zu leben. Und weißt du, und das ist der letzte Wendepunkt, der mir noch begegnet ist da drin. Dieser Moment wurde gleichzeitig auch der Beginn einer, ich mag dieses Wort gerne, einer Lebensbotschaft in Paulus Leben. Er hat Gnade erlebt. Er hat die Erwählung Gottes erlebt. Ja, und er hat, das ist in ihm, in seiner persönlichen Biografie, zu seiner Botschaft geworden, die er letztendlich über das Neue Testament und über seine Predigten, all das in die ganze, die Gott benutzt hat, um das in dieser Welt bekannt zu machen. Ja, da ist Vergebung möglich, da ist Erlösung von dir selber möglich, da ist Vertrauen in deine Erwählung möglich, weil wenn das für Paulus geht, dann geht es auch für dich. Und ich finde es krass, weil Gott, jetzt halte ich fest, das ist echt heftig, ich habe darüber nachgedacht, Gott hat einfach, weißt du, er hat das ganze Leid, das Saulus ausgelöst hat, er hat das ausgehalten. Er hat ausgehalten, dass ein Stephanus gestorben ist, dass ein Nikanor gestorben ist, dass, weißt du, Gott hat das ausgehalten bis zu der Damaskusstraße. Und manchmal fragen wir uns in unserem Leben, ja, warum lässt Gott Leid zu? Saulus hat ein Leben geführt, das Leid hervorgebracht hat. Er hat selber wahrscheinlich auch da drin ein Stück weit gelitten. Ja, und auf einmal war es anders. Und ich glaube, wenn wir uns diese Frage stellen, warum lässt Gott Leid zu? Die ist niemals ganz am Ende zu beantworten. Aber weißt du was, es gibt eine Antwort, die uns hilft, die dir vielleicht auch hilft, wenn du durch Leid durchgegangen bist. Das ist eine Antwort. Weil es ist keine tiefgehend philosophische Antwort und so weiter, die du vielleicht jetzt erwarten würdest. Aber diese eine Antwort, die reicht, für Paulus hat sie ausgereicht. Das ist die Antwort, Jesus da drin zu finden. Und wenn er, als er Jesus da drin gefunden hat, auch in dem Leid, das er hat, auf einmal hat er gemerkt, wie Jesus das auf einmal, wie er es alles benutzen konnte. Wie er aus dem Leid und aus der Asche, die er durch seine persönliche Schuld auf sich genommen hat, wie Jesus das benutzt hat, um etwas Wunderschönes daraus zu machen. Das die ganze Welt bis heute geprägt hat. Und vielleicht fragst du dich auch manchmal, warum musste ich durch das durchgehen? Warum musste ich durch das durchgehen? Warum habe ich mich selber in diese ganze Mist reingebracht und Leid hervorgerufen und Leid selber erlebt und so weiter? Und ich bin ja irgendwie ein Opfer vielleicht meiner Geschichte, das könnte Paulus auch sagen können. Aber weißt du, in dem Moment, wo er Jesus findet, macht auf einmal all das Sinn. Und von dem Moment an war auf einmal alles anders. Und in dem Moment benutzte Jesus sogar das ganze Leid, was in Paulus' Leben vorher vorhanden gewesen ist oder wofür er verantwortlich war, und hat etwas Wunderschönes draus gemacht. Und ich möchte dir sagen, dass wenn du dich fragst, warum, Herr, musste ich da durchgehen, warum hat das alles, warum habe ich so viel Leid erlebt, warum habe ich so viel Leid zugefügt, warum ist da so viel Schuld, in Jesus ist eine Antwort dafür zu finden. Und Gottes Plan ist einfach größer. Und ich möchte dich heute fragen, was ist vielleicht deine Damaskusstraßenerfahrung? Auf welchen Damaskusstraßen befindest du dich vielleicht jetzt gerade noch? Vielleicht bist du auf der einen Seite da unterwegs, wo Saulus unterwegs war. Du kennst Jesus vielleicht noch nicht persönlich. Als deinen persönlichen Herrn. Und durch dein Leben ohne Gott, dein Leben gelebt in Sünde. Und weißt du, Sünde ist letztendlich nichts anderes, nicht nur all diese ganzen Dinge, die wir ethisch, moralisch, tätlich vielleicht, wo wir in Verfehlung unterwegs sind, sondern weißt du, was Sünde im Kern ist? Sünde heißt eigentlich, ist eigentlich die tiefe Überzeugung, dass wir glauben, dass Leben ohne Gott funktioniert und ich im Mittelpunkt meines Lebens stehe. Das ist eigentlich Sünde. Und dann sind wir auf einmal bereit, über Leichen zu gehen, wenn das angegriffen wird. Aber so war Paulus unterwegs. Vielleicht geht es dir so. Aber vielleicht auf der anderen Seite kennst du Jesus. Und trotzdem befinden wir uns manchmal auf so einer Damaskusstraße in unserem Leben, wo wir nämlich Jesus aus dem Bild werfen und unseren eigenen Weg gehen. Und es ist interessant, weißt du? Sobald wir anfangen, irgendwie über Leichen zu gehen und dieses dienende Herz nicht mehr haben, das ist ein guter Hinweis dafür, dass wir auch auf so einer Damaskusstraße unterwegs sind, wo unser Bedürfnis vielleicht irgendwie stärker ist und wichtiger ist, als wer Jesus für uns ist. Und dann merkst du gar nicht so sehr, wie du eine Spur der Verwüstung möglicherweise hinter dir herziehst. Und Jesus, er kann dir entgegentreten. Heute, auf deiner Damaskusstraße. Wenn du ihn noch nicht kennst oder wenn du ihn vielleicht kennst und sagst, ich bin überführt von meiner Gottlosigkeit an manchen Punkten. Und er erinnert dich. So, hey, warum verfolgst du mich eigentlich? Warum bist du gegen mich? Warum gehst du deinen eigenen Weg? Und so krass, ja, es ist einfach so spannend zu sehen, so wie bei Saulus diese Damaskusstraße zu seiner tiefgehenden Lebensbotschaft geworden ist und Gott sogar diesen leidvollen Weg benutzt, um etwas Schönes zu machen, so kann Gott auch deine Damaskusstraße, auf der du dich befindest, zu etwas Schönem und Gutem machen. Wenn du dich auf den Herrn einlässt. Und das ist auch das, wie ich schließen möchte, wenn du merkst, dass das dich anspricht. Weißt du, der Punkt ist, was hat Saulus gemacht? Da sind wir noch nicht so ganz angekommen, das wird man später noch merken, aber weißt du, in diesem Bild, was später kommt, er fällt vom Pferd, er ist geblendet. Und seine gesamte Berichterstattung dieses Momentes und seine gesamte Theologie später, die er im Neuen Testament verfasst, die macht das deutlich. Er hat kapituliert. Seine Reaktion war nicht, ja, da war, ich habe doch meine Gründe gehabt oder ich bin Opfer meiner Biografie, ich kann gar nichts dafür. Ja? Oder, ja, Entschuldigung, Herr, aber, was auch immer für ein Aber du vielleicht bringen kannst. Er bringt nichts davon. Gar nichts. Im Gegenteil. Er kapituliert zu 100% vor Jesus. Und ich glaube, dass das die einzig angemessene Reaktion wird. Und ich möchte dich ermutigen, dass wenn da noch so ein Aber ist bei dir, dass du das Aber streichst und dass du komplett kapitulierst. Paulus geht noch weiter. Er sagt, obwohl er diese Bildung, von der wir gesprochen haben und die ich euch vor Augen geführt habe, obwohl er all das hatte, weißt du, guckt er auf sein Leben vor der Damaskusstraße zurück oder bis zu dem Moment auf der Damaskusstraße zurück und er sagt, das alles war Dreck. Philipper 3. Das alles war Dreck. Es war ohne Jesus. Und erst ab dem Moment macht mein Leben Sinn, wo ich Jesus begegnet bin. Da ist noch was Gutes in mir gewesen und ich habe ja meine Bildung und meine Familie. Nein, das zählt alles nicht. Es gibt keine Christen, die irgendwie, weißt du, ohne Christus unterwegs sind. Gamaliel war ein netter Sünder, aber er war ein Sünder. Er war ohne Jesus. Paulus hat nichts davon gerechtfertigt, was vor der Damaskusstraße gewesen ist, sondern erst ab dem Moment, wo Jesus in sein Leben getreten ist, beginnt sein wahres Leben. Und ohne Jesus war das alles vorher tot. Und das ist echt krass. Aber das ist die Reaktion, wenn wir so vor Gott auf die Knie gehen, uns beugen unter seine Hand, sagen, du bist Gott, du bist voller Gnade, du bist jetzt mein neuer Weg und ich halte mich dem allen für gestorben. Dann wird der Herr dein Leben nehmen, dein Leid nehmen, deine Schuld nehmen und er wird daraus etwas Wunderschönes machen können. Aber die Frage ist, sind wir bereit zu kapitulieren? Vor diesem Gott, der uns entgegentritt, der dir entgegentritt, der sagt, der voller Liebe und voller Gnade dich anschaut und noch nicht mal in deiner Reaktion dir etwas vorschreibt, sondern sagt, hey, kannst du das annehmen? Das Geschenk der Vergebung. Und dann gibt er sie dir und er gibt sie Paulus und er vergibt ihm. Und es definiert seine Geschichte von da an. Ich lese nochmal aus Philipper 3 zum Abschluss und dann können wir noch einen Moment nehmen, wo wir vielleicht einfach nochmal miteinander beten. Ich lese Philipper 3 ab Vers 7. Das sind Paulus' Worte, ihr Lieben. Hört zu. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus Willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus. Die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde, damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. Nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre. Ich jage aber danach, dass ich das auch ergreife, wofür ich von Jesus Christus ergriffen worden bin. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Ich jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung. Gottes in Christus Jesus. Lass uns beten. Jesus, ich will beten, Herr, für uns, für mich. Herr, und ich will beten darum, Jesus, dass wir vor dir kapitulieren. Herr, ich bete, dass alles Ja, Aber vor dir einfach verstummt und wir uns in dir neu finden. Herr, ich bete, dass wir uns unserem Leben ohne dich wirklich neu für gestorben halten. Herr, weil wir in dir neues Leben haben. Und Herr, ich will beten für diese tiefe Bereitschaft, Herr, von die wir bei Paulus sehen, für dich zu leben. Herr, ich danke dir, preis dich für deine Gnade heute an diesem Tag. Herr, dass keine Schuld zu groß ist, kein Versagen zu groß ist, Herr, kein Leid zu groß ist. Herr, und dass du sogar in dem schlimmsten Leid unseres Lebens etwas Wunderschönes machen kannst. Herr, wenn wir vor dir auf die Knie gehen, vor dir kapitulieren. Herr, und ich bete für meine Geschwister und für mich heute. Herr, dass du uns überführst. Herr, und ich bete darum, dass du uns entgegentrittst. Herr, wo wir wütend und schnaubend, Herr, auf der Straße nach Damaskus sind. Herr, ich bete für deine heilige Überführung, Jesus. Herr, wo wir nicht Menschen dienen, Herr, sondern wo alle Menschen uns dienen müssen. Herr, ich bete für deine Überführung, Jesus. Herr, wo wir irgendwie auf eigenen Wegen unterwegs sind. Herr, ich bete, dass wir eine Gemeinschaft sind von Menschen, die ausgerichtet sind auf dich und die ihr Leben wirklich aufgeben für dich und in dir neu finden. Herr, wir ehren und preisen deine wunderbare Gnade. Herr, dass du nicht mit dem erhobenen Zeigefinger auf uns zukommst, wir dir irgendetwas beweisen müssten. Herr, und ich danke dir auch dafür, dass wir nichts dafür tun können, um das zu verdienen, sondern dass du uns einfach deine Gnade schenkst. Und Herr, ich will beten, Herr, heute für die unter uns, Jesus, die merken, dass sie auf der Damaskusstraße sind. Und ich will beten, Herr, dass sie einfach deine Gnade sehen. Herr, deine Gnade, deine wunderbare Gnade, die uns zur Umkehr bringt. Herr, deine Gnade in deinen wunderbaren Augen. Herr, die uns umkehren lässt zu dir und an dein Herz. Und ich danke dir, Jesus, dass du, Herr, dass du auch das Leid aushalten konntest bis hierhin. Herr, und dass du einen Plan verfolgst, auch mit Leid in unserem Leben. Und Herr, wir wollen vor dir kapitulieren. Und wir ehren dich. Amen.